sich die Leiber aus dem Stein.
Ringsum uns hoben sich die Leiber aus dem Stein.
Zusammengedrängt zu Gruppen, ineinander verschlungen oder zu Fragmenten zersprengt, mit einem Torso, einem aufgestützten Arm, einer geborstenen Hüfte, einem verschorften Brocken ihre Gestalt andeutend, immer in den Gebärden des Kampfs.
Die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß gilt als eines der wichtigsten deutschsprachigen Werke des 20. Jahrhunderts. Vergangenen Freitag gab es im Strandcafé Freiburg eine Bearbeitung des Werks in Form eines sichtbaren Hörspiels. Ein Grund für uns, das Werk nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ausschnitte, die in diesem Beitrag enthalten sind, sind im Hörbuch Die Ästhetik des Widerstands von Karl Bruckmeier und einem Gespräch zwischen Peter Weiß und Heinz Ludwig Arnold 1981 entnommen. Der 1916 bei Potsdam geborene Peter Weiß flieht als Sohn eines jüdischen Vaters 1935 vor den Nazis. Zuerst nach England und schließlich nach Schweden, wo er zunächst Maler wird. Mit seinem dreibändigen Werk Die Ästhetik des Widerstands, das zwischen 1975 und 1981 erschien, definierte er den Roman neu und stellte einen namenlosen Protagonisten als Widerstandskämpfer ins Zentrum, der ebenfalls aus Deutschland fliehen muss und über Spanien in Schweden landet.
Diese eben geschaffenen, wiedererlöschenden Gesichter.
Diese mächtigen und zerstückelten Hände.
Diese weit geschwungenen,
im stumpfen Fels zertrinkenden Flügel.
Dieser steinerne Blick,
diese zum Schrei aufgerissenen Lippen.
Dieses Schreiten,
Stampfen. Diese Hiebe schwerer Waffen.
Dieses Rollen gepanzerter Räder.
Diese Bündel geschleuderter Blitze, dieses Zertreten.
Dieses sich aufbäumen und zusammenbrechen.
Diese unendliche Anstrengung. Und wir gaben den Gegnern in diesem Gemenge ihren Namen und besprachen im Schwall der Geräusche die Anlässe des Kampfs.
Heilmann, der 15-Jährige, den wir unseren Rimbaud nannten, erklärte uns, die wir bereits um die 20 waren und die Schule seit 4 Jahren hinter uns hatten und das Arbeitsleben kannten und die Arbeitslosigkeit auch. Er erklärte uns den Sinn dieses Reigens, in dem die gesamte von Zeus geführte Götterschar zum Sieg schritt über ein Geschlecht von Riesen und Fabelwesen. Die Giganten, die Söhne der klagenden Ge, vor deren Oberkörper wir standen, hatten sich frevelnd gegen die Götter erhoben. Andere Kämpfe aber, die über Pergamons Reich hingegangen waren, lagen unter dieser Darstellung verborgen.
Dass Werke wie jene immer wieder neu ausgelegt werden müssen, bis eine Umkehrung gewonnen wäre und die Erdgeborenen aus der Finsternis der Sklaverei erwachten und sich in ihrem wahren Aussehen zeigten. In diesem Satz, den Peter Weiß dem 15-jährigen Heilmann in den Mund legt, wird die Stoßrichtung, die Lesart klar, die der Autor seinem Hauptwerk angedacht hat. Die Aneignung von Kunst, Literatur durch eben jene, die in der Menschheitsgeschichte der Klassenkämpfe seit jeher zu den Verlierern, den Betrogenen zählten, den Arbeitenden, den Sklaven und Unterdrückten. Man solle die Deutung von Kunst nicht den Herrschenden überlassen, sondern solidarisch auf die eigene Schicht übertragen und die Klassenkämpfe, die es seit jeher gab, reflektieren. Der Pergamonaltar, mit dessen Betrachtung die Ästhetik des Widerstands beginnt, steht dafür exemplarisch. Kann man doch dort Herakles als einen aufbegehrenden, heroischen Arbeiter verstehen.
Wo also vor diesem Fries, genau wie es im Buch geschildert wird, auch eigentlich das Initialerlebnis zu dem ganzen Buch entstand. Der ewige Klassenkampf, nicht die oben sind, die unten sind. Das ständige Gewühl zwischen den Kräften, die ringen um eine Befreiung. Und das verzweigte sich eben auf Kämpfe in allen Zeiten der Welt.
Weiß sieht sich als Autor dabei einerseits in der Linie Sartres Existenzialismus, in dem das Individuum in seinem Streben immer auch Verantwortung für das Streben anderer hat, nimmt aber auch Bezug auf die Forderung Walter Benjamins, der im Angesicht des Scheiterns der bürgerlichen Linken zur Nazizeit entgegen der Ästhetisierung der Politik die Politisierung der Kunst einforderte.
Kann man als Schreiber sich da irgendwo an einen Schreibtisch zurückziehen und da nur immer reflektieren und sich äußern zu bestimmten Dingen, an denen man eigentlich doch vorbeigeht, indem man nicht direkt körperlich daran teilnimmt. Dieser Konflikt war wahrscheinlich einer der Anlässe, sich mal zu untersuchen, wie das denn ist für einen Menschen, der tatsächlich in dem Kampf steht, also materiell in dem Kampf steht und nicht nur als Reflektierender, nicht? Wie, auf welche Weise hat man gekämpft? Was hat man getan, um zu versuchen, um zu einem Ergebnis zu gelangen, das einmal aus dieser Hölle herausführen könnte?
Neben der Umdeutung der Kunst und dessen Aneignung im Sinne des Widerstands, der Veränderung der sozialen Welt, zeichnet die Ästhetik des Widerstands aber auch eine historische Dialektik des Scheiterns linker Bemühungen, von Aufständen und Revolutionen und ist gleichzeitig ein Plädoyer, sich dessen zu erinnern, es künftig besser zu machen und aus den Widerständen der Geschichte Hoffnung zu ziehen.
Und dieser Gedanke der Einheit und der Gedanke des sich Zusammenschließens großer Massen und großer Menschenmengen, Bevölkerungsmengen, die ja heute von allerhöchster Aktualität ist, nicht? Und deshalb wird dieses Thema auch immer wieder angerührt, nicht? Warum ist es missglückt? Weil wir uns befehdeten, anstatt uns miteinander zu verständigen, weil es uns nicht geglückt war, eine einheitliche Front zu schaffen gegen die Gefahr, die damals die größte war. Deshalb ist es nicht gelungen und deshalb war das Ende des Krieges kein Sieg für eine positive Entwicklung, sondern nur der Anfang von einer neuen, verheerenden Entwicklung. Dass sich diejenigen, die also gegen diese destruktive Entwicklung sind, dass sich die miteinander zerreiben, nicht? Anstatt dass sie zu der Einigung gefunden haben. Aber das ist klar, da darf man dann auch nicht in diesen Fatalismus kommen, der ja auch heute wieder, ich glaube, wir haben auch anfangs mal darüber gesprochen, vorherrschend ist, dass die meisten Menschen heute in einem noch größeren Maß sagen, wir sind Gewalten ausgesetzt, die so ungeheuer sind, dass wir sowieso nicht dagegen ankommen und wir können eigentlich nichts anderes tun, als an einen Untergang glauben das sind ja doch keine Perspektiven, die irgendeine Arbeit am Leben halten können. Es geht ja doch darum, wenn wir uns versuchen vorzustellen, was könnte sich ändern, dann liegt das also schon in den pädagogischen Bezirken, auf den Gebieten des Aufwachsens der Menschen. Nicht mit was für Gütern, mit was für Vorstellungen kommen sie in Berührung, wie können sie sich entwickeln, auf welche Weise können sie ihr Denken befreien, wie können sie dazu kommen, dass sie sich selbst bewusst sind, dass sie eingreifen können, dass sie irgendetwas besitzen, dass sie Werte besitzen. Und nur diese Menschen, die also so weit gekommen sind, dass sie im Besitz dieser kulturellen Güter, nennen wir es mal, das ist ja ein abgegriffener Begriff, aber man kann es noch so zusammenfassen, nicht? Weil die Güter, die uns befähigen, Ausdruck zu geben unserer Situation. Nur wenn man im Besitz dieser Dinge ist, kann man dann auch eingreifen und kann etwas verändern. Und deshalb immer wieder, du musst lesen, du musst dich bilden, du musst dich auseinandersetzen mit den Dingen, die auf dich zukommen. Du musst Stellung ergreifen. Du darfst nicht sitzen und nur alles auf dich zukommen lassen. Du darfst nicht dich vor allen Dingen also hingeben, den Gedanken, dass Mächte über dir sind, die doch alles bestimmen. Nicht? Also das sind so Grundgedanken. Du musst davon weg und deshalb immer wieder das Thema, zu welchen Zeiten haben Menschen sich gegen unübersteigbare Widerstände hinweggesetzt.